Hören Sie nun Regionalpastor Mario Hernandez. Liebe Geschwister, es ist eine Freude, heute hier zu sein. Und ich danke Gott für dieses wunderbare Privileg, das ich nie als selbstverständlich ansehe. Und ich nehme meine Verantwortung sehr ernst. Dies hier ist das Hauptbüro des wichtigsten Werks auf Erden. Und ich denke, Sie sind alle davon überzeugt. Und deswegen sind Sie hier, Geschwister. Es gibt eine Schriftstelle, in der uns geboten wird, dass wir Gottes Volk Essen zur rechten Zeit geben. Wenn Sie bitte aufschlagen möchten, Geschwister, Matthäus Kapitel 24 und Vers 45. Matthäus Kapitel 24 und Vers 45. Wir haben das gelernt von Herrn Armstrong und von Herrn Meredith. Das ist die Pflicht der Prediger in Gottes Kirche. Kapitel 24 und Vers 45. Es heißt hier, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wenn uns also geboten ist, Gottes Volk zur rechten Zeit zu essen zu geben, dann ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, in welcher Zeit sind wir jetzt, wenn wir dieses Gebot Gottes erfüllen möchten? Geschwister, wir haben vor etwa einem Monat und einer Woche das Laubhüttenfest beendet. Und die Zeit, in der das stattfand, war die Zeit der Ernte. Wir haben uns alle hingesetzt, nicht viel getan. Wenn Sie eine Ernte feiern, dann feiern Sie das Werk, das Sie bereits getan haben. Sie arbeiten nicht zu der Zeit. Und wir haben eine Fülle geistlicher Nahrung genossen, Tag für Tag. Und wir hatten nicht viel dafür zu tun. Wir haben uns nur hingesetzt und da war es, auf silbernen und goldenen Tabletts serviert, von Gottes Dienern. Und danach sind wir weggegangen und haben physisches Essen genossen. Wir haben uns hingesetzt und es genossen. Das ist die Feier einer Ernte. Einer Ernte, in der die Früchte des Heiligen Geistes immer und immer offensichtlicher werden sollten, in jedem Einzelnen von uns. Und ich danke Herr Western für die Kurzpredigt, die, wie ich denke, sehr gut zu dieser Hauptpredigt passt. Ich weiß nicht, ob ich es Hauptpredigt nennen soll, denn auch die erste Botschaft kann sehr wichtig sein. Liebe Geschwister, in welcher Zeit befinden wir uns also jetzt? Nach dem Fest besteht die große Gefahr für Gottes Volk manchmal, dass wir nach dem Fest zurückkehren, uns hinsetzen und nichts tun. Gott hat seinen Plan in einem landwirtschaftlichen Rahmen ausgelegt. Er schuf das Konzept der Landwirtschaft, und wir feiern auch heute noch jedes Fest gemäß jeder der Erntezeiten im Heiligen Land. Selbst wenn wir in einer Industriegesellschaft leben und uns keineswegs mehr verbunden fühlen mit einer landwirtschaftlichen Umgebung, und wir haben auch Landwirte in Gottes Kirche, aber wir müssen trotzdem noch Gottes Gebote einhalten und dabei im Zeitrahmen bleiben. Und wir müssen auch rechtzeitig kommen für das erste Fest. Es gibt eine Erntezeit für das erste Fest. Welche Ernte ist es? Die erste Festzeit deckt das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote ab. Und dann kommt das Pfingstfest. Und wir sollen gemäß dem Gebot Gottes nicht mit leeren Händen erscheinen. Was erwartet Gott also von uns? Darüber müssen wir wirklich nachdenken. Natürlich, wo ihr Schatz ist, da ist auch ihr Herz. Und so zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit, wenn wir an den Festzeiten vor Gott treten und uns dabei großzügig gegenüber dem Werk zeigen. Dem wichtigsten Werk auf Erden. Aber es gibt eines, was ich denke, ist sehr wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen. Gott erwartet von uns, dass wir Früchte bringen, dass wir wachsen. Bei jedem Fest müssen wir Gott ein Opfer bringen, ein Opfer geistlichen Wachstums. Und das müssen wir Gott zeigen. Und deswegen sagen wir auch oft, dass jedes Fest besser ist als die vorherigen, weil Gottes Volk nach seiner Absicht in Liebe wächst. In Freude, in Frieden, in Geduld. Wenn wir diese Früchte miteinander teilen, dann geben wir Gott darin die Ehre, wenn wir zu den Festen kommen. Und dann können wir wirklich sagen, dass jedes weitere Fest besser ist als die vorangegangenen, weil es eine größere Fülle gibt an geistlichen Früchten. So haben wir also am Laubhüttenfest eine Ernte gefeiert. Eine wunderbare Ernte mit geistlicher Nahrung. Und wir konnten miteinander die Früchte geistlichen Wachstums teilen, von denen Gott auch erwartet, dass wir sie hervorbringen. Zu jedem Fest sollten wir nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Und es geht nicht nur um ein Opfer in Form von Geld, es muss sich auch darin zeigen, dass unser Herz sich verändert. Dass sich das in unserem Leben auch zeigt, Geschwister. Was tun wir also jetzt? In welcher Zeit befinden wir uns jetzt? Schauen wir uns an, welchen erstaunlichen Plan Gott ausgearbeitet hat, sogar vor dem Beginn der Zeit, vor der Erschaffung der Planeten und bevor die Sterne die Zeit zählten, bevor die Erde sich um sich selber drehte, der Mond um die Erde herum und die Erde um die Sonne herum. Gott hatte einen Plan, um einer Familie ewiges Leben zu geben, einer Familie, die er schaffen wollte. Schauen wir uns diese wunderbare Schriftstelle an und sehen wir, wie Gott diesen Plan in landwirtschaftliche Begriffe fasste. Er erfand das Konzept der Landwirtschaft, sogar bevor er die Welt erschuf. Denn alles richtet sich nach der Zeit, die bestimmt ist von der Rotation der Planeten. Und so können wir die Tage zählen und die Monate und die Jahre. Und das wissen wir alle, das steht im ersten Buch Mose. Aber wenn wir uns Titus Kapitel 1 und Vers 2 ansehen, dann sehen wir hier eine erstaunliche Aussage des Apostels Paulus. Titus Kapitel 1, der Brief des Paulus an Titus, Kapitel 1 und Vers 2. Dort heißt es, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Das ist eine erstaunliche Aussage. Er hatte einen Plan. Er hatte einen Plan, eine Familie zu haben und dieser Familie das ewige Leben zu geben und sie durch seinen Geist zu zeugen. Ihnen dadurch zu übergeben, was nur die Saat Gottes geben konnte. Die Charaktereigenschaft desjenigen, der zeugt. Das ewige Leben, das ist eine erstaunliche Sache. Und sie wird dargestellt durch eine Saat, die er in diejenigen gibt, die er beruft. Und er nennt sie Erstlingsfrüchte. Und dann kommt natürlich die große Mehrheit, die Gott am Ende der Zeit beruft, um eine wunderbare Prophezeiung zu erfüllen, einen erstaunlichen Zweck, den er hat, mit dem Wort, dass Jesus Christus wurde. Und diesen Plan gab es bereits vor Beginn der Zeit. Die gleiche Aussage finden wir auch in 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 9. 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 9. Dort sagt der Apostel Paulus, 2. Timotheus Kapitel 1 und Vers 9, er hat uns selig gemacht, gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Nun, wie hat er diesen wunderbaren Plan ausgearbeitet? Wir wissen, dass Gott drei Ernten eingerichtet hat, und er erklärte diese in landwirtschaftlichen Begriffen, sodass er uns lehren konnte, wie er letztlich Materie benutzt, um sich selbst zu reproduzieren und dadurch gezeugte Kinder zu haben in diesen Körpern, die dann transformiert werden, in Geistwesen, die gleiche Herrlichkeit haben, die er hat. Wie Christus verhießen hat in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17 und Vers 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Geschwister, das ist so tiefgründig und es wird uns gelehrt in landwirtschaftlichen Begriffen. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil sich hier der Sinn Gottes erklärt. Und ich bin kein Experte in Landwirtschaft, obwohl ich ein paar grundlegende Erkenntnisse habe, weil ich in den Bergen von Kolumbien gelebt habe, in den Anden, weit weg auf einer Farm, wo es keine Straßen gibt, keinen Strom und wo die Hänge der Anden so steil sind, dass man das Land nur mit Ochsen pflügen kann. Und das war eine wunderbare Erfahrung für mich, als ich in die Kirche Gottes kam und die geistlichen Bezüge verstanden habe. Wie die landwirtschaftlichen Aktivitäten ein Sinnbild sind für geistliche Bezüge. Und tatsächlich werden die Menschen zurückkehren zur Landwirtschaft. Wir leben heute in einer Industriegesellschaft und selbst auf den Feldern gibt es so viel Lärm und Industrie, dass die Poesie des Lebens daraus weggenommen wurde. Herr Armstrong hat öfters gesagt, als er ein junger Mann war, sei er herumgelaufen in Iowa und Oregon und er hörte, wie die Männer hinter ihren Pferden beim Pflügen sangen. Und als die Traktoren kamen, hat niemand mehr gesungen. Aber in der Welt von morgen werden wir wieder viel Gesang hören. Wenn Gott alles wieder zurechtbringt, ich sage nicht, dass wir zu einem sehr primitiven Leben zurückkehren, aber dieser Aspekt der Schönheit und der Poesie des Lebens wird sicherlich zurückgebracht werden, wie es niemals zuvor geschehen war seit dem Garten Eden. Schauen wir uns also einen Moment die drei Erntezeiten an, die Gott geschaffen hat, entsprechend dem, was in seinem eigenen Wort geschrieben ist. In 2. Mose, Kapitel 23 und Vers 14 lesen wir. 2. Mose, 23. Kapitel und Vers 14. Und versuchen wir hier, den Sinn Gottes zu erkennen. Und so können wir etwas lernen, was sehr nützlich ist. Für unser geistliches Wachstum, indem wir darüber meditieren, was Gott geschaffen hat, um uns seinen Plan nahezubringen, in drei jährlichen Erntezeiten. 2. Mose 23 und Vers 14. Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Dreimal, und wir wissen, das schließt 7 Festtage ein. Aber es sind 3 Erntezeiten. Und das werden wir noch erklären, und Sie wissen es wahrscheinlich bereits. Ich habe über dieses Thema schon einmal gesprochen. Aber wir sollen Essen zur rechten Zeit geben. Und so lernen wir immer etwas dazu, wie Gott uns hilft, darüber zu meditieren. Und wir können wunderbare Dinge erkennen, wenn wir über sein Gesetz meditieren, wenn wir darum beten. Dreimal, 2. Mose 23, Vers 14, dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Und die erste Erntezeit, wie wir wissen, ist beim Passa und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und wir werden sehen, was da geerntet wurde. Dann das Wochenfest, 7 Wochen später, nachdem die Schwingopfergabe der ersten Ernte vor Gott präsentiert wurde, dann müssen wir 7 Wochen zählen bis zur zweiten Zeit der Erstlingsfrüchte, die vor Gott präsentiert werden. Und dann kommt natürlich die große Herbsternte, was den Posaunentag, den Versöhnungstag und das Laubhüttenfest und den letzten großen Tag mit einschließt. Und Sie wissen das sehr gut, Geschwister, besonders da Sie es jedes Jahr praktizieren. So heißt es also, dreimal im Jahr sollt ihr im Jahr ein Fest feiern. Vers 15, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, dass du 7 Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Hier sehen Sie es. Das ist die Zeit der ungesäuerten Brote und des Passas, und Gott gebietet uns hier bereits, nicht mit leeren Händen vor ihm zu erscheinen. Das bedeutet, es gibt hier eine Ernte zu dieser Zeit. Gott würde nicht etwas verlangen, was wir nicht haben. Er erwartet von uns, dass wir etwas präsentieren als ein Opfer. Und welche Ernte ist da? Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und das wird uns helfen bei unserem geistlichen Wachstum, während wir weitergehen, diese Dinge zu studieren. Dann heißt es Vers 16, und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres. Da haben wir also die drei Erntezeiten, alle direkt hier erwähnt, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Dreimal im Jahr. Vers 17, dreimal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist unter dir. Und es wird beschrieben in landwirtschaftlichen Begriffen, Geschwister. Und daraus können wir etwas lernen. Schlagen wir kurz auf 5. Mose Kapitel 16, Sie kennen diese Schriftstelle bereits. Nur um dieses Konzept nochmal zu bestätigen und in unserem Herz zu vertiefen, sodass wir über Gottes Gesetz meditieren und von seinem Sinn etwas lernen können. Denn er hat diese Dinge erschaffen. In 5. Mose Kapitel 16 und Vers 16. Gott sagt hier ebenfalls, 5. Mose 16 und Vers 16, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Und wiederum hat es hier zu tun mit Landwirtschaft, und uns wird geboten, dreimal im Jahr vor dem Herrn zu erscheinen, und in keiner dieser Zeiten können wir mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Sie wissen, Geschwister, nur um es noch einmal zu bestätigen, Gott hat das Geheimnis des Reiches Gottes ausgearbeitet in landwirtschaftlichen Begriffen. Ich habe nur ein paar erwähnt, wir können noch sehr viele mehr dazu finden. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 3, und wiederum viele der Gleichnisse über das Reich Gottes sind erklärt in landwirtschaftlichen Begriffen. Und ich vertiefe das so, weil wir viele Dinge daraus lernen können. Dies ist der Sinn unseres Schöpfers. Matthäus Kapitel 3, Johannes der Täufer sagt hier in Vers 11, Matthäus Kapitel 3 und Verse 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann sehen Sie Vers 12. Er hat eine Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Hier sehen Sie es. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und dann können wir weitersehen in den Gleichnissen. Das Gleichnis vom Sämann in Kapitel 13, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen ab Vers 24, das Gleichnis vom Senfkorn, Vers 31, und in Kapitel 20 von Matthäus lesen wir von dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der Hausherr, der Arbeiter für den Weinberg einstellt, und es geht immer weiter, und Christus nimmt auch Bäume als Beispiel für gute Früchte und schlechte Früchte. Alles bezieht sich auf dieses Konzept. Und in Kapitel 15 des Johannesevangeliums, Johannes 15 und Vers 1, hier heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Immer und immer wieder sehen wir das hier. Und warum bestehe ich darauf, Geschwister? Weil wir Lektionen daraus lernen können. Lektionen für unser geistliches Wachstum, während wir über Gottes Gesetz meditieren. Und ein großer Teil von Gottes Gesetz basiert auf Landwirtschaft, landwirtschaftlichen Gesetzen und den Erntezeiten. Nun, was sind also die drei Erntezeiten? Schauen wir uns jetzt an 3. Mose Kapitel 23. 3. Mose Kapitel 23 ab Vers 9. Und ich muss Ihnen nicht erklären, das hier nimmt Bezug auf die Tage der ungesäuerten Brote. 3. Mose 23 und Vers 9. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, erinnern wir uns, Josua kam herein zur Zeit einer Ernte. Es war die Zeit des Passahs. So sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Aber es sagt hier nicht, welche Ernte es ist. Und dann, interessanterweise, heißt es in Vers 15, danach sollt ihr zählen vom Tag nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, das Schwingopfer der ersten Gabe, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Wie kann man die erste Gabe 7 Wochen zuvor opfern und dann wieder ein Opfer darbringen? Nur dadurch, dass es eine weitere Getreideernte gibt. Es muss also eine andere Erntezeit sein. Welche ist es denn? Gott sagt es nicht genau hier, aber es steht in seinem Wort. Und wir können es herausfinden. Und dann heißt es in Vers 17, 3. Mose 23, Vers 17, ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer. Von 2 Zehnteln feinstes Mehl, gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den Herrn. Sie sind gesäuert. Und nur als Randnotiz, Geschwister, es gibt etwas Verwirrung unter Gottes Volk, dass Christus an Pfingsten zurückkommen soll. Aber das passt nicht, Geschwister. Er wird kommen, wenn wir ungesäuert sind, wenn wir überwunden haben. Pfingsten bedeutet die Zeit der Zeugung. Zu der Zeit haben wir immer noch einen Leib, haben das Gesetz der Sünde in unserem Leib und das müssen wir überwinden und die Frucht des Geistes tragen, wie es auch in der Kurzpredigt erklärt wurde, und wir müssen Überwinder werden, sodass der Geist die Früchte des Fleisches überwindet. In unserem eigenen Leib, wo es noch Sauerteig gibt. Aber der Geist Gottes ist in uns, um uns diese Kraft zu geben. Wir werden geerntet werden von Christus bei seiner Rückkehr und nur die Überwinder werden transformiert werden zu Geistwesen. Und dann können wir Jesus Christus und dem Vater präsentiert werden als ungesäuertes Opfer, als Überwinder. Und wir werden sehen, wie das von dem Apostel Paulus erklärt wurde. Aber schauen wir uns noch die dritte Erntezeit an, in 3. Mose Kapitel 23. Es heißt in 3. Mose Kapitel 23 und Vers 39, 3. Mose Kapitel 23, Vers 39. Am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten 7 Tage lang. Am 1. Tag ist Ruhetag und am 8. Tag ist auch Ruhetag. Hier haben wir die dritte Erntezeit. Schauen wir uns also jetzt für einen Moment die Abfolge der Erntezeiten an, die in Gottes Wort stehen, hier ein bisschen, da ein bisschen. Das lehrt uns eine Lektion, die wir lernen müssen, Geschwister. In 2. Mose Kapitel 9 zeigt es uns, welche Ernte als erste kommt im Nahen Osten. 2. Mose Kapitel 9, das war der Zusammenhang in der Geschichte mit den Plagen in Ägypten. Und das war der Monat Abib oder Nisan. Und Sie kennen das alle, Geschwister. Ich muss da nicht ins Detail gehen. Aber direkt bevor Sie weggegangen sind, gab es die Plage des Hagels. Und da haben wir hier einen Hinweis darauf, was die erste Getreidesorte war, die zu dieser Jahreszeit geerntet wurde. Und wir werden sehen, wie das Jesus Christus repräsentiert, der ebenfalls der Erste war, der aus dem Grund hervorging. Der Erstgeborene von den Toten. Der Erste, der wieder auferweckt wurde. Der Erste, der die wunderbare Verheißung erfüllt hat, die Gott gemacht hat, bevor es Zeit gab. Dass er jedem zu seiner Zeit das ewige Leben geben würde, wie es im Korintherbrief heißt. Lesen wir also in 2. Mose Kapitel 9, Vers 31, nach der Plage des Hagels in Ägypten. Dort sehen wir einen Hinweis auf die erste Ernte, die kommen sollte im Laufe des Jahres. Und wir werden sehen, wie das Jesus Christus darstellt, wenn wir weiterlesen. 2. Mose 9, Vers 31. So wurden zerschlagen der Flachs und die Gerste, denn die Gerste stand in Ehren und der Flachs in Blüte. Aber der Weizen und das Korn wurden nicht zerschlagen, denn es ist Spätgetreide. Hier haben Sie den Beweis, die Gerste kommt zuerst aus dem Boden, und wir werden sehen, wie das Jesus Christus repräsentiert. Nun, in 2. Mose Kapitel 34 haben wir den Namen der zweiten Erntezeit. Direkt in Ihrer Bibel, Geschwister. 2. Mose Kapitel 34 und Vers 22. In 3. Mose Kapitel 23 wurde es das Fest der Erstlingsfrüchte genannt und es sprach da von den Tagen der ungesäuerten Brote. Und hier heißt es wiederum das Fest der Erstlinge. Aber es sagte dort nicht, welche Ernte, aber hier steht es. Und wie Sie sehen, passt es alles gut zusammen. 2. Mose 34, Vers 22. Das Wochenfest sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte. Hier sehen Sie es also, 7 Wochen später. Dann ist der Weizen reif, um geerntet zu werden. Deswegen wurde er von dem Hagel in Ägypten nicht zerstört. Es ist ein Spätgetreide. Und so können wir verstehen, wie während der Tage der ungesäuerten Brote die Erstlingsfrucht der Erstlingsernte war, das war die Gerste, und 7 Wochen später die Erstlinge der zweiten Ernte, was die Weizenernte ist. Hier sehen Sie es klar definiert, 7 Wochen später das Wochenfest mit den Erstlingen der Weizenernte. Und wir werden noch weitere Beweise davon sehen, Geschwister, im Buch Rut. Und das Buch Rut wird von den Juden am Pfingsttag gelesen, und das aus triftigem Grund. Rut Kapitel 1 und Vers 22. Rut Kapitel 1, Vers 22. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naemi mit ihrer Schwiegertochter Rut, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Es war also zu Beginn der Gerstenernte. Und dann am Ende des zweiten Kapitels desselben Buchs, Rut, Kapitel 2 und Vers 23 heißt es, so hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Hier haben Sie also die Abfolge, liebe Geschwister, und einen weiteren Beweis. Uns wird alles sehr klar beschrieben in Gottes Wort. Und das Wort Gottes interpretiert sich immer selbst. Schlagen wir jetzt auf 2. Samuel Kapitel 21 für eine letzte Klärung der Reihenfolge der Erntezeiten. 2. Samuel Kapitel 21 und Vers 9. Gott gab sie in die Hand der Gibeoniter, die hängten sie auf dem Berge vor dem Herrn auf. So kamen diese 7 auf einmal um und starben in den ersten Tagen der Ernte, wenn die Gerstenernte anfängt. Hier haben Sie eine Beschreibung der ersten Ernte, die die Gerstenernte ist. Und die dritte Erntezeit, von der Gott uns gebietet, dass wir sie feiern sollen, befindet sich im Herbst. Und das wird deutlich in Jeremia Kapitel 40 und Vers 10 erklärt. Jeremia Kapitel 40 und Vers 10. So sprechen wir also von verschiedenen Erntezeiten, die Gott in seinem erstaunlichen Plan geschaffen hat, bevor die Zeit begann. Jeremia Kapitel 40 und Vers 10. Hier haben wir eine Erklärung. Es heißt, siehe, ich bleibe hier in Mispa und habe die Verantwortung vor den Chaldäern, die zu uns kommen. Ihr aber sollt Wein und Feigen und Öl ernten und in eure Gefäße tun und sollt in euren Städten wohnen, die ihr wieder in Besitz genommen habt. Eindeutig, Geschwister, und wir wissen das, diejenigen, die zum Beispiel in Kalifornien wohnen, die Erntezeit für den Wein, für die Trauben, ist im Herbst. Und ebenso werden die Oliven im Herbst geerntet. So haben wir also drei verschiedene Erntezeiten mit drei verschiedenen Ernten in Gottes Plan. Und Gott selbst hat es so eingerichtet. In Vers 12 heißt es weiter, Jeremia Kapitel 40, Vers 12, da kamen auch sie alle zurück aus allen Orten, wohin sie verstreut waren, in das Land Juda, zu Gedalia, nach Mispa, und ernteten sehr viel Wein und Sommerfrüchte. Hier sehen Sie also nochmal die Ernte von Sommerfrüchten und von Wein. Und Geschwister, warum bestehe ich so auf diesem Punkt? Er ist sehr interessant. Lesen wir dazu 1. Korinther Kapitel 15 und Vers 22. Und dann werden wir herausfinden, wie wir diese Erkenntnis praktisch anwenden können. 1. Korinther Kapitel 15 und Vers 22. Hier heißt es, denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung. Erinnern wir uns, Gott hat das ewige Leben verhießen vor Beginn der Zeit. Und hier heißt es, ein jeder aber in seiner Ordnung. Deswegen ist es so wichtig, die Ordnung der Erntezeiten zu verstehen. So haben wir ein klareres Verständnis von Gottes Plan. Und das werden wir gleich noch klarer sehen. Als Erstling Christus. Und wir haben bereits gesehen, Erstling von was? Nämlich von der Gerste. Er war der Erste, der aus dem Grab kam, der Erstgeborene von den Toten. Und in einem Gleichnis sagt er, dass das Korn zuerst sterben muss, damit die Frucht aus dem Boden kommen kann. Und sie erinnern sich noch an die Schwingopfergabe, die am nächsten Morgen dem Vater dargebracht wurde. Ich hoffe, Sie wissen das alles noch, ich werde nicht weiter in Details gehen. Die erste Gabe des Schwingopfers der Gerstenernte sollte am Ende des Sabbats während der Tage der ungesäuerten Brote geerntet werden. Ich gehe nicht weiter ins Detail, das wäre ein Thema für ein weiteres Studium, aber diese Schwingopfergabe sollte am nächsten Morgen vom Hohepriester vor Gott dargebracht werden. Und wir wissen, dass Christus genau zu dieser Zeit auferstanden ist, als die Schwingopfergabe geschnitten wurde. Wie es in 5. Mose 16, Vers 9 hieß, 5. Mose Kapitel 16, Vers 9, 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt. Und am nächsten Tag brachte Christus sich selbst dem Vater dar und erfüllte damit dieselbe Bedeutung wie die Schwingopfergabe, die zur selben Zeit durch die Hohepriester vor Gott dargebracht wurde. Als Erstlingsfrucht aus dem Boden, wie Paulus hier sagt in 1. Korinther 15, als Erstling Christus. Und deswegen sagte er auch zu Maria Magdalena, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das ist in Johannes 20, Vers 17. Und am selben Tag kam er auch wieder herunter. Und so erfüllte Christus genau die Zeremonie der Schwingopfergabe. Das ist so interessant, Geschwister, weil das die Reihenfolge ist, wie Gott es geplant hat. Aber lesen wir weiter. 1. Korinther Kapitel 15. Ich wiederhole nochmal ab Vers 22. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Die Überwinder werden geerntet werden, werden Geistleiber bekommen, zu der Zeit von Christi Rückkehr. So erfolgte also alles in einem genauen Zeitplan. Christus starb am 14. Nisan, er wurde am Ende des Sabbats nach 3 Tagen und 3 Nächten auferweckt, dann am nächsten Morgen wurde er dem Vater dargebracht, am ersten Tag der Woche, zur gleichen Zeit, als der Hohepriester die Schwingopfergabe darbrachte. Alles war genau im Zeitplan. Und Pfingsten kam ebenfalls genau im Zeitplan, Geschwister. Und so wird Christus auch in seinem Zeitplan zurückkommen, um die Ernte einzufahren. Eine Ernte ohne Sauerteig, transformiert zu Geistwesen mit einem verherrlichten Leib, wie er ihn hat, sodass auch wir dem Vater dargebracht werden können. Dann Vers 24, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Das ist die Ernte der Sommerfrüchte. Und so haben wir jetzt die drei Erntezeiten. Nun also die Frage, in welcher Zeit befinden wir uns jetzt? Warum breite ich dieses Bild vor Ihnen aus, Geschwister? Es gibt ganz praktische Gründe dafür. In welcher Zeit befinden wir uns jetzt? Lesen wir 5. Mose Kapitel 11 und lesen wir auch die Erklärung aus der Lutherbibel und das hilft uns beim Studium von Gottes Wort. Schlagen wir auf 5. Mose Kapitel 11 und finden wir heraus, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden und was wir jetzt tun sollen. 5. Mose, Kapitel 11 und Vers 13. Vers 13 heißt es, werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Sehen wir, wie wunderbar das alles geplant ist. Es ist erstaunlich. Ich will in eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl. Und wir haben bereits gesehen, dass das Getreide die Gerstenernte und die Weizenernte einschließt. Und dass der Wein und das Öl die Herbsternte ist. Und es ist nötig, den Frühregen zu haben und den Spätregen. Und wann kam der Frühregen? Das ist die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und ich lese hier die Anmerkung aus der Lutherbibel erklärt zu 5. Mose Kapitel 11 und Vers 14. Und Sie können das selbst nachprüfen. In jedem Bibelwörterbuch, das die Landwirtschaft im Heiligen Land versteht, und es geht nicht nur um das Heilige Land, es geht um viele andere Länder auch auf demselben Breitengrad. Und auch hier haben wir im Moment Regen und es gibt einen Grund dafür. So heißt es in der Anmerkung hier zu Vers 14, Frühregen, regelmäßig und fortgesetzt fallender Regen ab Ende Oktober zur Saatzeit. In der englischen Companion Bibel heißt es, der Frühregen fand statt von Ende Oktober bis Januar. Und wir befinden uns jetzt in dieser Zeit. Und so können wir sehen, was wir jetzt tun sollten. Wir sind jetzt nicht mehr in der Erntezeit. Wir sind in der Zeit des Frühregens. Und was sollen wir tun? Lesen wir es noch einmal. Der Frühregen ist ein regelmäßig und fortgesetzt fallender Regen ab Ende Oktober zur Saatzeit. Und sogar hier haben wir jetzt Regen. Das ist so schön in Gottes Wort. Geschwister, wir können darüber meditieren, wie Gott das alles geplant hat. Und in der Saatzeit bereitet man den Boden für die Aussaat vor. Was geschieht, nachdem eine Erntezeit gefeiert wurde? Sollen wir also nach Hause zurückkehren und an die Arbeit gehen? Wissen Sie, Geschwister, manchmal vernachlässigen wir diese Dinge und deswegen ist es so wichtig, dass wir über Gottes Gesetz meditieren. Manchmal, Geschwister, tendieren wir dazu, und ich schließe mich selbst nicht aus, dass wir nach Hause gehen und dann tun wir nicht viel für unser geistliches Leben, aber es ist nicht mehr die Erntezeit. Es ist Zeit für die Aussaat. Deswegen schickt Gott den Frühregen. Es ist also Zeit, an die Arbeit zu gehen. Es ist Zeit, sorgfältig zu sein und eifrig zu sein. Wenn wir darin nachlässig sind, was sollen wir dann vor Gott darbringen zur nächsten Erntezeit, wenn die erste Ernte im Frühjahr kommt? Was können wir dann Gott darbringen, Geschwister, wenn wir uns jetzt nicht an die Arbeit machen und in diesem wunderbaren Zyklus mitarbeiten, den Gott uns lehrt? Sie sehen, es gibt eine geistliche Anwendung dafür. Und ich wiederhole, weil das eine sehr interessante Sache ist. Frühregen, regelmäßig und fortgesetzt fallender Regen ab Ende Oktober zur Saatzeit. Und das ist genau die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und wir sollen den Boden vorbereiten für die Aussaat. Und dann Spätregen vor der ersten Ernte im Frühjahr. Die Companion-Bibel gibt den Zeitrahmen mit März bis April an. Wenn es keinen Spätregen im Frühjahr gibt, dann kann die Gerste nicht reifen. So ist es auch nötig, dass der Spätregen kommt. Und sehen wir uns dazu 3. Mose Kapitel 26 an. Und da sehen wir dasselbe Muster, Geschwister, und ich möchte, dass Sie ein klares Bild in Ihrem Kopf bekommen. 3. Mose Kapitel 26 und Vers 3. Dieselbe Verheißung. 3. Mose 26 und Vers 3. Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit. Und Gott hat uns geistliche Segnungen gegeben, Geschwister, und wir sollten sie wirklich nutzen, wenn wir den geistlichen Aspekt dieser Erntezeiten verstehen, diesen Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Zyklus. Vers 4, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit, und das Land soll sein Gewächs geben, und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Vers 5, und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte, und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot die Fülle haben. Und hier heißt es nochmal, bis zur Zeit der Saat. Die ist jetzt, zur Zeit des Frühregens, wo es Zeit ist, den Boden vorzubereiten für die Aussaat. Und was ist die Saat? Das lesen wir im Lukas-Evangelium, wo Christus das Gleichnis vom Sämann erklärt. Lukas 8 und Vers 11: Der Same ist das Wort Gottes. Nachdem wir uns erfreut haben an der Erntezeit beim Laubhüttenfest, sollen wir zurückkommen und das Wort Gottes aussäen, als ein Samen, der tief in den Grund unseres Herzens und unseres Verstandes gelegt wird. Und das Tag für Tag. Und davon werden wir gleich noch etwas mehr sehen. Noch einmal 3. Mose 26, Vers 5: Und ihr sollt Brot die Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Und es gibt mehr Schriftstellen, die dieses Konzept bestätigen und die uns helfen, die praktischen Aspekte in Bezug auf unser geistliches Leben in die Tat umzusetzen. Schauen wir uns an das Buch Joel, einer der kleinen Propheten, und in Joel Kapitel 2 können wir lesen, Joel Kapitel 2 und Vers 23. Joel Kapitel 2, Vers 23: Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Hier haben sie wieder die drei Erntezeiten. Und interessanterweise hat auch der Apostel Jakobus dieses Konzept im Neuen Testament erwähnt. Schauen wir uns das kurz an. Jakobus, den Brief des Jakobus, Kapitel 5 und Vers 7. Jakobus 5, Vers 7: So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. So, Geschwister, ich habe bereits gezeigt mit diesen Schriftstellen, dass wir uns jetzt in der Zeit des Frühregens befinden. Die Zeit, die den Boden bereitet für die Aussaat. Nach der Feier der Ernte haben wir eine große Menge an Saatgut, die ausgesät werden soll. Und Gott erwartet nach dem Laubhüttenfest, dass wir nach Hause kommen und uns an die Arbeit machen und das Land umpflügen. Wir sind geschaffen aus Erde vom Acker. Und es gibt Parallelen, die uns sehr nützlich sein können. Wie können wir den Samen des Wortes Gottes in unserem Herzen und in unserem Verstand einpflanzen? Wir sind aus Erde vom Acker gemacht. Und so finden wir eine Parallele zwischen dem Beten und dem Pflügen. Und das ist kein Dogma, das ich hier verkünde, aber es ist etwas, worüber man meditieren kann, weil es sehr nützlich ist, Geschwister. Und wir können sehen, dass es im Spanischen zum Beispiel das Wort arar für Pflügen gibt und orar heißt beten. Und ebenso gibt es im Englischen das Wort arable für ein pflügbares, bebaubares Land. Im Spanischen arable. Gott sagt, dass wir aus Erde vom Acker gemacht sind, wo sein Geist wohnt, und wir müssen den Samen, das ist das Wort Gottes, in dieser Erde pflanzen. Wie können wir das tun? Schauen wir ein paar Prinzipien an, die wir von einem Mann nach Gottes Herzen lernen können. Ein Mann, der Gott mit Leidenschaft liebte. Und übrigens, Geschwister, als ich in den Bergen gelebt habe, dort ist es so, dass man vor der Dämmerung aufsteht, wenn man das Land pflügen will, wenn man einen produktiven Tag haben möchte. Man steht auf vor der Dämmerung, solange es noch dunkel ist. Und wir haben ein Beispiel von unserem Meister, Jesus Christus. Zu welcher Zeit stand er auf, um zu beten? Und wir können auch sehen, wie das bedeutet, das Land umzupflügen. Lesen wir Markus Kapitel 1 und Vers 35. Markus Kapitel 1 und Vers 35: Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und in den Bergen muss man, wie ich schon gesagt habe, früh aufstehen und die Ochsen auf das Feld bringen und sie bereit haben zur Zeit der Dämmerung, um dann anzufangen, den Boden zu pflügen. Um den Boden aufzubrechen, um dann den Samen einzulegen. Und schauen uns das hier an. Am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Hier haben wir das Beispiel von Jesus Christus, dass er früh am Morgen aufgestanden ist, um zu beten, bevor er sich an das Tagewerk gemacht hat. Das ist ein Vorbild für uns. Früh am Morgen. Und wenn Sie in den Bergen sind, Geschwister, dann sollten Sie auch sorgfältig sein. Und sehen wir, was Gott zu uns sagt in diesem Zusammenhang, wenn wir die geistliche Dimension mit anwenden. Sprüche Kapitel 20 und Vers 4. Sprüche Kapitel 20 und Vers 4. Und so sehen Sie jetzt, dass es eine praktische Anwendung dafür gibt, wenn wir über Gottes Gesetz meditieren und wie wir die Zeit, in der wir uns befinden, nutzen sollten. Und wir sollten den Eifer nicht verpuffen lassen, den wir am Laubhüttenfest bekommen haben, sondern wir sollten uns an die Arbeit machen, Tag für Tag, und sollten unser geistliches Wachstum nicht vernachlässigen. Kein Wunder ist es so, dass der Teufel uns zu Beginn der Frühlingsernte beim Passa und vor dem Pfingstfest immer besonders angreift. Und viele sind oftmals nicht darauf vorbereitet, weil sie sich nicht an die Arbeit gemacht haben und gemacht haben, was Gott uns zeigt, für die Zeit des Frühregens. Lesen wir Sprüche Kapitel 20 und Vers 4. Im Herbst will der Faule nicht pflügen. Hier haben Sie es. Weil es ja Winter wird. Oh, heute Morgen war es so kalt. Wenn Sie wissen, dass jetzt die Zeit zum Pflügen ist, von Mitte Oktober bis zum Januar, das ist die Winterzeit. Und Sie müssen aufstehen, solange es noch dunkel ist, wenn Sie Ihren Tag nutzen wollen. Andernfalls vernachlässigen wir unser geistliches Leben. So heißt es hier, im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Dann haben wir kein geistliches Wachstum, das wir Jesus Christus darbringen können, wenn die Zeit des Passas kommt. Und es gibt noch eine weitere Lektion hier. Christus wurde dargestellt durch die Gerste. Das habe ich Ihnen schon gezeigt. Und es steht eindeutig in seinem Wort. Und was ist das Erste, was wir von der Gerste lernen? Es ist die erste Zeit, die erste Ernte. Und wissen Sie, was wir daraus lernen können? Es ist Demut. Wieso Demut? Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 6 und Vers 6. Und erinnern wir uns daran, Sauerteig steht für Hochmut. Und wir müssen Gott etwas darbringen, weil wir gerade gelesen haben, wir können nicht vor Gott treten mit leeren Händen für das Fest der ungesäuerten Brote und das Passa. Sie sehen, wie sich alles zusammenfügt. Und wie tun wir das? Wir sollten das Land pflügen und Gottes Wort in uns einpflanzen und nicht faul sein. Es ist so einfach, stehen Sie früh auf. Und wir werden auch gleich sehen, was es über den Abend heißt, was unsere Pflicht sein sollte. In Offenbarung Kapitel 6 und Vers 6 lesen wir von einer Lektion der Demut. Wie sagte Christus in Matthäus 11, Vers 29, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Und Offenbarung 6, Vers 6 heißt es, und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und ich schätze, hier gibt es auch eine prophetische Bedeutung mit der Folge der Erntezeiten, die wir bereits studiert haben. Aber was lesen wir hier über die Gerste? Gerste ist dreimal so billig wie Weizen. Ein Brot aus Gerstenmehl war nicht so geschätzt wie ein Brot von Weizen. Und Christus gibt uns hier eine Lektion der Demut. Er wollte durch die billigere Ernte dargestellt werden. Und er sagt zu uns, lernt von mir. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist die erste Lektion, die wir lernen, wenn wir sein Wort in unser Wesen einpflanzen, damit wir ihm etwas darbringen können, wenn die Festzeit gekommen ist. Dann werden wir nicht mit leeren Händen erscheinen. Wenn wir diesen Boden unseres Herzens und unseres Verstandes Tag für Tag pflügen und dann sein Wort in uns einpflanzen. Und deswegen gibt es eine gewisse Logik darin, auch wenn ich keine Lehrmeinung daraus machen möchte. Jeder kann es so machen, wie er es für richtig hält. Aber bevor man eine Saat einpflanzt, muss man pflügen. Man muss den Boden aufbrechen. Wenn wir beten, bevor wir Gottes Wort studieren, dann sind wir mit der Gegenwart Gottes verbunden. Und nachdem wir sein Wort gelesen haben, dann sind sie dadurch mit ihrem Herzen, mit ihrem Sinne, mit ihrem ganzen Wesen mit Gott verbunden. Aber zuerst müssen sie den Boden, die Erde ihres eigenen Ackers pflügen. Wenn man also erst betet und dann Gottes Wort studiert, dann haben sie sich genügend Zeit genommen, sich in Verbindung mit Gott zu bringen. Und ich garantiere Ihnen, Geschwister, Sie werden Dinge erkennen, von denen Sie zuvor nicht einmal geträumt haben, dass sie darin enthalten sind. Dann dringt das Wort Gottes tief in Sie ein, weil wir den Boden bereitet haben für die Saat, die das Wort Gottes ist. Lesen wir ein paar weitere Sprüche über Sorgfalt. Sorgfalt und Eifer sind wichtig, Geschwister, weil Paulus den Hebräern gesagt hat, der Hebräerbrief dürfte etwa im Jahr 67 nach Christus geschrieben worden sein. Und ich habe ja Meredith gebeten, mir das zu bestätigen. Er war mein Lehrer für die Paulusbriefe und ich danke Gott dafür. Und er sagte, dieser Brief könnte sogar erst 67 nach Christus geschrieben worden sein. 3 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Und warum sagt er hier zu den Hebräern in Hebräer 6 und Vers 11, wenn wir das lesen möchten, Hebräer 6 und Vers 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet. Hier steht es auch. Wir sollen nicht in unserem Eifer nachlassen. Und wir sind jetzt am Ende des Zeitalters. Und diese Welt hält uns unterhalten durch eine Mischung von Gut und Böse. Tag und Nacht werden wir berieselt. Kein Wunder, sagte Jesus in Matthäus 24, Vers 12, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber sehen wir uns die Lektionen an aus dem Buch der Sprüche, was wir lernen können über Eifer und Sorgfalt. Sprüche Kapitel 13 und Vers 4. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden. Wir können jetzt nicht faul sein und uns an den Erinnerungen an das Fest erfreuen. Wir müssen an die Arbeit gehen und uns bereit machen für die nächste Ernte. Sprüche 13 und Vers 4. Der Faule begehrt und kriegt doch nicht, aber die Fleißigen kriegen genug. Es braucht Eifer, aufzustehen, wenn es noch dunkel ist, Geschwister, um diese Erde unseres Lebens durchzupflügen, bevor wir den Tag beginnen. Ebenso Sprüche 12, Vers 11. Wer seinen Acker bebaut, wird Brot die Fülle haben. Wenn die Tage der ungesäuerten Brote kommen, werden wir angefüllt sein von der Gegenwart Jesu Christi. Angefüllt mit ungesäuertem Brot, mit Demut. Und der Teufel hat keinen Zugang zu uns. Und viele Krisen kamen in der Kirche Gottes auf zu dieser Zeit, weil wir uns zu dieser Zeit nicht an die Arbeit gemacht haben. Zur Zeit des Frühregens, wo der Boden bereitet wird für die Saat. Und so haben wir manchmal nichts, was wir Gott darbringen können in Bezug auf geistliches Wachstum. Der Prozess der Umwandlung, in dem wir Demut lernen. Die Demut, die wir aus der Gerste lernen, die Jesus Christus repräsentiert. Lesen wir weiter Vers 11. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, ist ein Tor. Und wir sind heute von nichtigen Dingen umgeben, so sehr wie niemals zuvor. Dann schauen wir uns noch ein paar weitere Sprüche an. Sprüche Kapitel 14, Vers 23. Und es ist erstaunlich, wie viele Sprüche es im Buch der Sprüche gibt, in Bezug auf Eifer und Sorgfalt. Und wir müssen eifrig sein, um erfolgreich zu sein. Wir brauchen Disziplin, müssen früh aufstehen, Geschwister, wie Jesus Christus, und uns an die Arbeit machen und pflügen. Und wir müssen das tun, was wir jetzt tun sollten. Sprüche 14, Vers 23. Wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Und ich konnte mir nicht helfen, da an Facebook zu denken. Ich chatte nicht auf Facebook, Geschwister. Ich sage nicht, dass es böse ist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich bekomme jeden Tag Einladungen für Facebook. Und ich sage mir, die Menschheit hat jetzt 6000 Jahre ohne Facebook gelebt. Und ich brauche es auch nicht, um in das Reich Gottes zu gelangen. So halte ich den Kontakt mit Ihnen auf die traditionelle Weise. Bis später. Ich habe keine Zeit dafür. Aber Geschwister, wo man nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Und es gibt viele leere Worte in dieser Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit der Ablenkung, wo es viele Gelegenheiten gibt, seine Zeit zu verschwenden. Ich sage nicht, dass es generell schlecht ist. Es ist gut, dass Geschwister sich untereinander austauschen können. Aber lassen Sie sich durch nichts beherrschen. Paulus sagte, kaufe die Zeit aus. Und hier heißt es, wo man nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Geistliche Armut. Und manchmal führt das auch zu Tratschen und was weiß ich was. Wo man arbeitet, da ist Gewinn. Und das Buch der Sprüche ist angefüllt mit solchen Ermahnungen. Sprüche 18, Vers 9. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Wenn wir Gott nicht nahe sind und keine Disziplin haben und keinen Eifer für unser geistiges Leben, dann schaden wir damit anderen Menschen. Denn dann sind wir eine leichte Beute für den Teufel. Er wird sich um uns ausbreiten. Sprüche 18, Vers 9. Wer lässig ist in seiner Arbeit, Hier werden wir also aufgerufen, zu arbeiten. Im Werk Gottes, im Weinberg Gottes, auf dem Felde Gottes. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Kapitel 19 und Vers 15, und das sind längst nicht alle hier. Sie können sie alle markieren, wenn Sie möchten. Es ist erstaunlich, wie viele Hinweise es hier gibt und was wir daraus für unser geistiges Leben lernen können. Sprüche 19, Vers 15. Faulheit macht schläfrig, und ein Lässiger wird Hunger leiden. Sprüche 21, Vers 25. Sprüche 21, Vers 25. Der Faule stirbt über seinem Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Wenn wir nicht die grundlegende Disziplin haben, Christi Beispiel nachzufolgen, und natürlich, manche müssen in der Nacht arbeiten und sie müssen ihren Zeitplan anders aufstellen. Aber wenn wir das nicht tun, Geschwister, wenn wir dieses Land nicht pflügen, wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, wie Christus uns ein Beispiel gegeben hat, Christus hat auch am Abend gebetet. Das sehen wir gleich. Christus betete am Morgen und am Abend. Lesen wir noch die letzte Schriftstelle hier in den Sprüchen. Sprüche 24 und Vers 30. Sprüche Kapitel 24 und Vers 30. Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren. Und denken wir daran, Christus hat den Acker gebraucht als Beispiel für das Reich Gottes und erklärte auch das Beispiel des Weinbergs. Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren und siehe, lauter Nesseln waren darauf. Und er stand voll Disteln und die Mauer war eingefallen. Als ich das sah, nahm ich's zu Herzen, ich schaute und lernte daraus. Noch ein wenig schlafen und ein wenig schlummern und ein wenig die Hände zusammentun, dass du ruhest, so wird deine Armut kommen wie ein Räuber und dein Mangel wie ein gewappneter Mann. Und das geschieht oft, weil wir abends zu lange aufbleiben und Fernseh schauen und unsere Zeit verschwenden. Und das sehen wir gleich auch nochmal. Es gibt einen Grund, warum Christus gesagt hat, die Liebe wird in vielen erkalten. Es gibt einen Grund dafür. Und ich behaupte nicht, das ganze Thema hier abhandeln zu können, aber ich zeige Ihnen gleich warum. Wie können wir pflügen? Zuerst folgen wir dem Beispiel Jesu Christi. Diejenigen, die einen normalen Zeitablauf haben. Haben wir die Disziplin, früh ins Bett zu gehen, dass wir auch früh wieder aufstehen können. Und wir werden gleich sehen, was wir noch zu tun haben, bevor wir abends ins Bett gehen. Und dann sollen wir auch früh aufstehen, so dass wir Zeit haben, uns mit Gott in Verbindung zu bringen. Und dann sollen wir den Samen von Gottes Wort in uns säen. Und ein Mann nach Gottes Herzen gibt uns darin Anweisung, wie man früh aufsteht und Gott sucht. Und wie wir das Land unseres Lebens pflügen sollen. Unseren Leib, der aus Erde vom Acker gemacht ist. Und wie wir ihn pflügen sollen, das heißt, wie wir beten sollen, in dieser Analogie. Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Psalm 63, ab Vers 2. Dort sehen wir, wie man sein Herz, seinen Verstand, seine Seele öffnet für Gott. Dass man sich mit dem Höchsten in Verbindung bringt. Denn wir haben Zugang zu ihm und viele von uns gebrauchen dieses Privileg nicht genug. Das Privileg, das wir haben, dass Jesus Christus sein Blut gekostet hat. Dass er uns den Weg öffnet, in das Allerheiligste. Psalm 63, Vers 2. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. In der Schlachterbibel heißt es, O Gott, du bist mein Gott, frühe suche ich dich. Hier haben sie es, frühe suche ich dich. Wenn das kein klares Beispiel für uns ist, Geschwister, dann haben wir keine Augen, um zu sehen. Meine Seele dürstet nach dir. Wir müssen unsere Seele öffnen, indem wir beten. Für die Gegenwart Gottes, sodass wir uns mit ihm in Verbindung bringen. Wie ein offenes, gepflügtes Feld, dass unser Sinn und unsere Seele geöffnet ist für Gottes Wort. Mein Fleisch schmachtet nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, mit Gott verbunden zu sein. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Und wir haben Zugang, ich möchte das noch einmal betonen, wir haben Zugang zu diesem Heiligtum. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Und schauen wir uns Psalm 119 an. Wenn Sie, Geschwister, lernen wollen, was es bedeutet, das größte Gebot einzuhalten, und manche Menschen wissen es nicht wirklich, was bedeutet es, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und es wird in diesem Psalm erklärt, wir haben bereits in Psalm 63 gesehen, meine Seele dürstet nach dir. Wir haben diesen innigen Wunsch, mit Gott in Verbindung zu treten, sodass wir nicht ohne ihn leben. Und David lernte, Tag für Tag auf Gott zu vertrauen in seinem Leben, denn er befand sich oft in Lebensgefahr. Und wenn wir das jetzt nicht lernen, Geschwister, dann könnte Gott sich in der Position sehen, uns in eine Situation bringen zu müssen, wie Anne Frank in Amsterdam, die jeden Moment darauf warten musste, dass man sie finden und verhaften würde. Der Tod wartete immer um die Ecke. Und die schlimmste Verfolgung auf Erden für geistliche Juden steht uns direkt bevor. Und ich bin mir sicher, Geschwister, dann werden wir bemüht sein, uns Tag und Nacht mit Gott in Verbindung zu halten, wenn wir in eine Situation kommen wie diese, wenn wir in Gottes Reich sein wollen, so wie es König David getan hat. So sollten wir Gott nicht dazu zwingen, uns in eine Situation zu bringen wie diese. Aber in diese Richtung tendieren wir, Geschwister. Nicht jeder, aber die Mehrheit von Gottes Kirche befindet sich auf dem Weg in die schlimmste Verfolgung, weil Christus eine leidenschaftliche Frau heiraten wird. Keine lauwarme Frau. Und die Frau wird sich bereit gemacht haben. Ein Teil wird am Ort der Sicherheit bereit sein, weil sie fähig waren, die Welt zu überwinden, in der sie gelebt haben, in der wir jetzt leben. Jetzt ist noch Zeit, sich mit Gott in Verbindung zu bringen. Aber viele, auch manche von uns, und ich schließe mich selbst nicht dabei aus, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle, viele werden in eine Situation gebracht werden, wo wir zu jeder Zeit abgeholt werden können, um getötet zu werden, von dem Tier und dem falschen Propheten. Und diese Zeit ist direkt um die Ecke, Geschwister. Gott gibt uns die Chance, um mit ihm in Verbindung zu sein, indem wir sein Wort in die Praxis umsetzen, dass wir diese Dinge lernen können. Wie, Geschwister, pflügen wir also die Seele und das Herz und den Verstand unseres Lebens? Wie bereiten wir uns vor? Wir haben einen Verstand, eine Seele, ein Herz. Und hier ist es. Psalm 119 und Vers 2. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wenn wir lernen, Jesus Christus nachzueifern und früh am Morgen aufzustehen und ihn von ganzem Herzen suchen, dann werden wir unser Herz durchpflügen und es öffnen für seine Gegenwart und sein Wort, sodass sein Wort tief in uns eindringt und dass es Wurzeln fasst und Früchte hervorbringt, eine sichere Ernte für das nächste Fest. Und wir können lesen Vers 7. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen. Und Vers 10. Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. So haben wir beides. David suchte Gott und dann bewahrte er sein Wort in seinem Herzen. Vers 11. Damit ich nicht wieder dich sündige. Vers 15. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Und hier spricht es von Meditation. Und Meditation ist das natürliche Ergebnis dessen, dass wir Gottes Wort studieren. Gottes Wort zu studieren ist wie Essen. Und die Meditation ist dann wie der Verdauungsprozess, wo wir Gottes Wort in unserem Verstand und in unserem Herzen verdauen. Und so knüpfen wir die Verbindungen durch Meditation. Wenn wir lernen, Tag und Nacht zu meditieren, und deswegen haben wir auch auf mein Bitten hin diesen Psalm aus dem Gesangbuch Seite 3 gesungen, dass wir Freude haben an Gottes Gesetz Tag und Nacht. Ich rede von dem, was du befohlen hast, und schauen wir jetzt Vers 18. Und wir können sehen, dass sich das auf den Sinn bezieht, auf den Verstand. Vers 18, öffne mir die Augen, dass ich sehe, die Wunder an deinem Gesetz. Das war ein Gebet Davids. Und so können wir die Erntezeiten verstehen. Und so viele Dinge, die in physischen Begriffen beschrieben sind. Und sie haben eine erstaunliche geistliche Bedeutung. Wie Christus auch zu den Aposteln gesagt hat, Matthäus 13, Vers 16, selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Weil viele Propheten und Gerechte begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie haben nicht verstanden, was die Erntezeiten bedeuten. Aber wir tun es. Und was tun wir damit? Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und hier haben wir etwas über die Seele, Vers 20. Wie wir im Psalm 63 gelesen haben, meine Seele dürstet nach dir. Vers 20, meine Seele verzehrt sich vor Verlangen nach deinen Ordnungen alle Zeit. Vers 25, meine Seele liegt im Staube, erquicke mich nach deinem Wort. Und nochmal etwas für den Verstand, Vers 26, ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich, lehre mich deine Gebote. Lass mich verstehen den Weg deiner Befehle, so will ich reden von deinen Wundern. Ich gräme mich, dass mir die Seele verschmachtet, stärke mich nach deinem Wort. Vers 32, ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du tröstest mein Herz. Vers 33, zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote. Vers 34, unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Vers 36, neige mein Herz zu deinen Mahnungen. Und Vers 55, Herr, ich denke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetz. Das sehen wir in einem Moment. Vers 58, ich suche deine Gunst von ganzem Herzen. Wissen Sie, im Hebräischen heißt es hier, ich suchte dein Gesicht. Statt Gunst heißt es hier Gesicht. Ich suchte dein Gesicht von ganzem Herzen. Es gibt so viele weitere Dinge, die ich noch erwähnen möchte, Geschwister, aber das sind nur ein paar, die uns zeigen, wie wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit unserem Verstand verehren können. Und das ist gleichzeitig, wie wir diese für Gottes Wort umpflügen und öffnen können, sodass wir uns zuerst mit Gott in Verbindung bringen, um sein Wort zu empfangen. So können wir die Zeit des Frühregens nutzen, Geschwister. Das sehen wir an diesen Beispielen. Nun, nochmal zurückzukommen auf den Abend. Es gab ein Ritual, das geboten war, das von Aaron und den Priestern jeden Abend durchgeführt werden sollte. In 2. Mose Kapitel 27, Vers 20. Und erinnern wir uns, während Sie diese Schriftstelle suchen, auch an die Schriftstelle, was Christus zu Ende seines Wirkens auch an Abenden gemacht hat. Ich möchte das zuvor kurz lesen. In Matthäus Kapitel 14, Vers 22. Halten Sie Ihre Hand in 2. Mose 27, wenn Sie möchten. Und wir lesen zuerst etwas Interessantes in Matthäus 14 und Vers 22. Matthäus 14, Vers 22. Und lesen wir Christi Beispiel, wie wir auch gesehen haben in Markus 1, Vers 35, wo es hieß, dass Christus früh aufgestanden ist am Morgen, um zu beten. Und sehen wir hier, was er am Ende eines Tages gemacht hat. Und Sie wissen, er hat es beständig getan, wie es auch Daniel getan hat, wo er dreimal am Tag betete. Und ebenfalls auch König David. Und wir sollten diesen Beispielen folgen und immer in Verbindung mit Gott sein. Matthäus 14, Vers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Das war nach der Speisung der 5000. Er schickte also das Volk weg. Vers 23. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und meine Frage ist, Geschwister, was tun wir am Abend? Natürlich ist es wichtig, die Nachrichten zu verfolgen, und es gibt Dinge, die gut sind, und wir sind dazu angehalten, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Ich sage nicht, dass Fernsehen an sich schlecht ist. Ich sage auch nicht, dass das Internet in sich selbst schlecht ist. Aber Geschwister, wenn wir lernen sollen, das Böse zu hassen, dann gibt es sehr wenige Dinge, die es wert sind, angesehen zu werden. Und ein Problem, das wir in unseren Tagen haben, ist, dass Gott sagt, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn wir uns selbst unterhalten, indem wir immer wieder solche Dinge ansehen, besonders am Abend, wenn wir immer wieder beobachten in den Unterhaltungssendungen, wie Gottes Gesetz gebrochen wird, immer und immer wieder, auch im Internet, auf YouTube und die Worte, die gesprochen werden, dann gewöhnen wir uns daran, Geschwister. Und so verlieren wir die Furcht Gottes. Wie es in Sprüche Kapitel 8 und Vers 13 heißt, die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Wenn wir das Böse nicht hassen, was der Anfang der Weisheit wäre, dann verlieren wir die Fähigkeit, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und wenn wir diese Unterscheidungsfähigkeit verlieren, dann beginnen wir zu denken, dass das eine oder andere okay sein könnte. Und so hassen wir nicht mehr die Unmenge an Bosheit, die uns als tägliche Unterhaltungsdiät präsentiert wird. Ich sage nicht, dass wir es nicht ansehen können. Das müssen wir auch manchmal. Aber Geschwister, behalten wir im Sinn. Die Furcht des Herrn ist es, das Böse zu hassen. Und wir verlieren nicht nur die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Gut und Böse. Bei den törichten Jungfrauen sind ihre Lampen erloschen. wie es in Lukas 11, Vers 34 heißt, dein Auge ist das Licht des Leibes. Wir gewöhnen uns so sehr mit den Augen daran, das Böse zu sehen und zu sehen, wie Gottes Gesetz übertreten wird. Wir gewöhnen uns einfach daran. So hassen wir es nicht mehr. So verlieren wir die Unterscheidungsfähigkeit und wir verlieren auch die Liebe Gottes. Psalm 97 sagt es sehr klar, Geschwister. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. So brauchen wir die Disziplin, dass nichts davon unser Herz dominiert, sodass wir die Fähigkeit haben, zu unterscheiden, was gut ist und was böse ist. So lassen wir uns diese Diät der Unterhaltungsindustrie nicht unsere Unterscheidungsfähigkeit nehmen, die geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Denn dann verliert man die Furcht Gottes, die der Anfang der Weisheit ist. Wir verlieren die geistliche Unterscheidungsfähigkeit und dann hassen wir das Böse nicht mehr. Und im Psalm 97, Vers 10 heißt es, Psalm 97, Vers 10, die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Hier haben wir es definiert von Gottes Wort. Wenn wir diese Mischung aus Gut und Böse in unseren Sinn eindringen lassen, dann gewöhnen wir uns daran und werden genauso. Und besonders, wenn wir dann ins Bett gehen, angefüllt in unserem Sinn mit dieser Mischung. Und so gehen wir dann durch die Nacht. Und ich bin sicher, Geschwister, am Ort der Sicherheit, wenn Gott uns dahin bringt und uns für wert erachtet, der Verfolgung zu entkommen, in der Wildnis wird es nicht viel Unterhaltung geben. Und diejenigen, die mit Gott in Verbindung stehen, werden glücklich sein. Sie brauchen es nicht. Mose war 40 Jahre in der Wildnis. Und wo war David, als er gerufen wurde, um zum König gesalbt zu werden? In der Wildnis. Er hat Schafe gehütet und stand in Verbindung mit seinem Gott, wie kein anderer in Israel. Und er sah diesen Riesen, und für ihn war er nur ein Philister, der unbeschnitten war, und der sich über seinen Gott lustig machte. Denn er stand mit Gott in Verbindung. David stand in Verbindung mit seinem Gott, als er unter dem Sternenhimmel schlief. Er sah die Größe seines Gottes, und so war der Riese wie nichts vor seinen Augen. Und wir lernen diese Dinge am Ort der Sicherheit. Wo war Johannes der Täufer, von dem gesagt ist, dass keiner größer war als er, geboren von einer Frau? Er wuchs auf in der Wüste. Mose war 40 Jahre in der Wüste. Und wohin wurde Paulus von Gott gebracht, nachdem er bekehrt wurde? 3 Jahre war er in der Wüste. Man lernt dort, sich mit Gott zu verbinden. Heute sind wir so eingetaucht in diese Welt, dass wir glauben, es ist langweilig. Aber es ist nicht langweilig. Ich war einmal ein Ranger in Kanada einen ganzen Sommer lang. Und ich bin kein Beispiel für jemanden, aber ich kann Ihnen sagen, das hat mir geholfen, mich mit Gott in Verbindung zu bringen, und es war nicht langweilig. Und so möchte ich es klar machen, wenn wir unser Licht nicht leuchten lassen, in der Nacht, und wenn wir es nicht die ganze Nacht brennen lassen, dann werden wir nicht bereit sein, wie die klugen Jungfrauen, wenn Christus zurückkommt. Es gibt eine Warnung darin mit den törichten Jungfrauen. Wir müssen Tag und Nacht Öl in die Lampen füllen, und das Öl bedeutet das Wort Gottes. Christus sagt, die Worte, die ich euch gebe, sie sind Geist und sie sind Leben. Wenn wir unseren Sinn nicht anfüllen mit dem Wort Gottes und auch in der Nacht darüber meditieren, wie es in dem Psalm heißt, den wir gesungen haben, wie können wir dann darüber meditieren? Wie es im Hohelied 5, Vers 2 heißt, Hohes Lied, Kapitel 5 und Vers 2, ich schlief, aber mein Herz war wach. Wie David auch in Psalm 16, Vers 7 sagt, Psalm 16, Vers 7, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Wenn wir tagsüber über Gottes Wort meditieren, dann wird es auch in der Nacht bei uns bleiben. Und am Morgen wird es viel leichter sein, die Verbindung mit Gott wieder aufzubauen und die Zeit des Frühregens besser zu nutzen.